Worauf freust du dich, wenn du an die Ewigkeit denkst? Was würdest du gerne als erstes tun, wenn du im Himmel ankommst? Was bedeutet für dich die Auferstehung von Jesus Christus? Wie stellst du dir deine Auferstehung oder Auferweckung vor? Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, den der Apostel Paulus geschrieben hat, ist davon im Blick auf diese Fragen ganz viel aufgeschrieben. Sehr lesenswert. Ich lese mal den Vers 20 vor. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Was für eine tolle Aussage. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferweckt. Also die, die gestorben sind. Paulus schreibt dann auch noch, die noch leben, werden verwandelt werden. Alles steht und fällt mit der Auferstehung. Das ist ja wie der Kern unseres Glaubens. Vorher, einige Verse vorher, macht Paulus so eine Umkehrung. Und er sagt, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube wäre völlig wertlos. Mit Recht könnte man uns vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn mit dem Tod alles aus ist. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als eine Illusion. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Also, an der Auferstehung hängt für Paulus alles. Aber was bedeutet das? Ich habe ja schon öfter davon berichtet, dass jeder Sonntag im Kirchenjahr einen Namen hat. Und der heutige Name, Sonntag, hat auch einen Namen. Und ich habe gedacht, auch die Beuler, die wissen das bestimmt. Ja? Wisst ihr, wie der heutige Sonntag heißt? Wow. Unser Jugendpastor bringt bestimmt den Teilnehmer vom biblischen Unterricht alle Namen der Sonntage im Kirchenjahr bei. Super. Quasi-Modo-Geniti. Das heißt eigentlich so frei übersetzt neu geboren. Und dazu gibt es auch einen Wochenspruch, einen Spruch zur Woche, der das aufnimmt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Und wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt sich eine lebendige Hoffnung. Und wir haben ja gerade schon von Bettina Radlinger gehört. Das dürfen wir jetzt auch schon erleben. Diese Beziehung zu Jesus, dass er uns Kraft schenkt, dass wir mit ihm unterwegs sein können in der Nachfolge. Diese lebendige Hoffnung gibt uns in unserem Leben ein großes Vertrauen und eine starke Kraft. Und wir sind nicht auf uns allein gestellt, sondern im Glauben mit Jesus verbunden. Und diese Hoffnung, die reicht weit über unser Leben hinaus. Dieses Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes begeistert mich total und ich finde es echt spannend und es ist wirklich lesenswert. Leider kann ich nicht alle 58 Verse vorlesen, dann wäre die Zeit schon vorbei. Aber hier nochmal so ein Auszug ab Vers 35. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Versteht doch, jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Und was wir sehen, ist ja schon die fertige Pflanze. Sondern es sind nur Körner, es sei es Weizen oder anderes Saatgut. Aus jedem Samenkorn lässt Gott eine Pflanze wachsen, die so aussieht, wie er es gewollt hat. Und diese Pflanzenarten sind alle ganz verschieden. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Ich musste spontan an Anneliese denken, die ich jede Woche besuche und die im Bett liegt. Und ich glaube, die wiegt keine 40 Kilo mehr. Und sie kann auch nicht mehr richtig sprechen und ist manchmal auch nicht so ganz da mehr. Und sie isst und trinkt kaum etwas. Und ich dachte, ja, es ist schon irgendwie, ja, immer wieder damit konfrontiert zu werden, wie so ein Körper vergeht. Ja, und ich dachte, auch schön zu sehen und zu wissen, dass Anneliese im Himmel wieder rumspringt. Oder ich musste auch an Sammy denken, der öfter mal im Gottesdienst ist mit seinem Rollstuhl und nicht laufen kann. Und ich dachte, das ist doch super, was für eine Perspektive für den Himmel, wenn Sammy im Himmel rumspringt und wir mit ihm feiern können. Er ist herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Eines Tages werden wir dann wie Christus einen himmlischen Leib haben. Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, wie ist es im Himmel? Ich habe neulich einen Vortrag von Miham Kim Rauchholz gehört, Professorin. Da erzählt sie auch über den Himmel und über die Ewigkeit. Und sie berichtet davon einer Begegnung und sagt, ich habe neulich eine Schwester gefragt, was fällt dir als erstes zu Himmel ein? Was würdest du als erstes am liebsten machen, wenn du in der Ewigkeit angekommen bist? Und ehrlich gesagt, für mich war es so ein bisschen eine rhetorische Frage, schreibt sie weiter, weil sie halt Diakonisse ist. Die Antwort war für mich ganz klar, zu Jesu Füßen sitzen und singen. Und jetzt kommt's. Sie sagt, ich würde gerne einen Schneeleoparden anfassen und mit dem Schneeleoparden wie einer Katze knuddeln. Ja, ich dachte, so kann es auch ausgehen. Das sind ja auch schöne Tiere und irgendwie hat mich so beschäftigt, ich habe heute Nacht von einem Tiger geträumt. Und musste dann an Jesaja 11 denken, wo so die Ewigkeit oder der Himmel geschildert wird und wo der Löwe und das Lamm und das Kalb zusammenliegen. Und das war schon eine Stelle, mit der ich immer irgendwie Schwierigkeiten hatte, ja. Wo ich dachte, oh, im Himmel sind wir alle Vegetarier. So, dabei esse ich doch so gerne Schnitzel. So, wie soll ich das machen, ja? Ich kann ja auch im Himmel nicht hinter dem Schwein herrennen mit einem Messer und irgendwie dann noch. Also, irgendwie habe ich den Eindruck, im Himmel wird nicht gegrillt, ja. Jedenfalls nicht Fleisch. Aber vielleicht ist das gar nicht so ein schlechter Gedanke, weil manchmal haben wir so den Eindruck, im Himmel gibt es Sachen nicht, die wir hier auf der Erde schätzen. Nur dann, aber nicht, dass ihr sagt, unser Pastor will nicht in den Himmel, weil er da kein Fleisch essen kann. Also. Aber ich glaube, das ist vielleicht manchmal auch vielleicht bei anderen Dingen so, dass wir vielleicht denken, ja, das schätze ich hier auf der Erde und das wird es im Himmel vielleicht nicht mehr geben. Also Himmel steht dann fast so wie für Qualitätsverlust. Ja. Aber ich dachte dann, wahrscheinlich in Offenbarung 21 wird dann geschildert, dass da Bäume im Garten wachsen, in der neuen Schöpfung. Die bringen jeden Monat Früchte und so. Und da habe ich gedacht, bestimmt schmeckt dann eine Frucht nach Schnitzel oder so. Jedenfalls fand ich das lustig von dieser Diakonisse mit dem Schneeleoparden. Genau. Hat auch sonst jemand das vorhin gedacht, als er sagt, was würdest du gerne als erstes im Himmel machen, einen Schneeleoparden? Nee, wahrscheinlich nicht. Was ist denn nun mit dem Himmel? Am Anfang, ganz am Anfang der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also ganz profan, die Erde und den Himmel, in dem die Wolken fliegen, an dem die Sterne stehen und in denen die Bäume wachsen. Und darüber hinaus ist der Himmel Gottes Wohnort, also sein Zuhause. Hier steht sein Thron, von hier aus regiert er. Und es ist auch der Ort seines Hofstaates, der ihm dient und ihm Anbetung bringt. Dieser Himmel befindet sich in einer anderen Dimension von Zeit und Raum als die jetzige sichtbare Erde. Und dann ist auch der Himmel ja der Ort für das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Und ich dachte, das ist super schön. Im Himmel darf jeder sein Lobpreis-Lieblingslied singen. Und ich würde im Himmel ja auch gern Pastor sein. So, da gibt es keine Kritik mehr, keine Unzufriedenheit, keine überzogenen Erwartungen oder keinen Druck oder sonst irgendwas. Und wunderbar. Gottes Gegenwart ist aber auch hier jetzt schon erfahrbar, in der Beziehung zu ihm. Und deshalb finden wir so ein grundlegendes Prinzip des Neuen Testamentes darin wieder, wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen, das schon und jetzt und das noch nicht. Das jetzt schon und noch nicht. Also es gibt schon viele Sachen, die jetzt schon möglich sind, wie Bettina das erlebt hat, dass Gottes Kraft da ist und dass er unsere Angst überwinden hilft und auch noch nicht. Und wir wissen, es kommt auch immer wieder. Der Himmel hat schon begonnen, er ist teilweise schon da, er ist jetzt hier, ganz real. Und wo Gottes Gegenwart sich zeigt, fängt der Himmel an. Auch wenn das jetzt noch nicht völlig vollendet ist. Und dieser gegenwärtige Aspekt des Himmels begegnet uns immer wieder. Jesus sagt zum Beispiel ganz oft, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Also es ist schon ziemlich nah. Und Jesus spricht von diesem gegenwärtigen Charakter des Himmels in vielen Gleichnissen. Und für Jesus hat der Himmel Gottes Gegenwart und Herrschaft schon jetzt angefangen. Und ich sage mal, da wo Christen vergeben, einander vergeben oder auch für Arme sorgen oder auch sich um Menschen kümmern oder schädliche Verhaltensweisen aufgeben, da beginnt der Himmel schon. Und es ist zudem ein Kennzeichen des himmlischen Reiches, das jetzt schon klein anfängt und eine enorme Durchsetzungskraft entwickeln wird. Das macht auch zum Beispiel Jesus deutlich mit diesem Gleichnis vom Senfkorn oder auch vom Sauerteig. Der Himmel wird auch mit einer Stadt verglichen. Und in der Offenbarung ist die Rede von einem neuen, endzeitlichen Jerusalem. Jesus spricht davon, dass er viele Wohnungen für diejenigen, die zu ihm gehören, vorbereiten wird. Und das müssen ja tolle Wohnungen sein. Das macht er ja schon seit 2000 Jahren, bereitet er diese Wohnungen vor. Und das muss was Tolles sein. Oder an anderer Stelle ist von einem Hochzeitsmahl im Himmel die Rede. Der Himmel wird ein realer Ort sein. Und nicht nur ein besonderer Seelen- oder Geisteszustand. Seine Bewohner werden also nicht als ätherische Geistwesen auf rosa Wolken herumschweben. Vielmehr wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, heißt es sogar. Das Alte ist vergangen, es wird etwas Neues, eine ganz neue Schöpfung. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht, heißt es im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Ein Himmel mit Menschen, in realen, greifbaren Auferstehungskörpern. Und Johannes spricht in der Offenbarung davon, dass eine Stadt Jerusalem auf diese Erde kommen wird. Und wir können feststellen, der Himmel ist ein Ort, ist ein realer Ort. Und nicht nur Menschen werden erlöst, sondern die ganze Schöpfung. Der ganze Kosmos wird von seiner Vergänglichkeit befreit. Die neue Schöpfung bleibt das große Ziel, das Gott schaffen wird. Und der Himmel wird mehr mit der Erde zu tun haben, als uns irgendwie bewusst, vielleicht gemeinhin bewusst ist. Christen erwarten letztlich nicht die Erlösung von der Erde, sondern auf der Erde. Und es heißt gar nicht, dass alle Menschen in den Himmel kommen, sondern es heißt, Gott wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Vielleicht ist das neue Leben gar nicht so anders, als wir das hier kennen. Und wenn man das Samenkorn mal anschaut, das Weizenkorn, ja, das ja vergehen wird und das sterben muss und was auch leider unser Schicksal ist, dass wir vergehen werden, so, wir schrumpfen fast zusammen, so, aber das ist es. Das Samenkorn unterscheidet sich, als es da in die Erde gelegt wurde, gar nicht von dem, was später entsteht. Auch finde ich ein schönes Beispiel. Da sind dann vielleicht 100 Körner an diesem Halm. Wunderbar. Unsere Identität wird im Himmel nicht ausgelöscht. Vielmehr werden wir als einzelne, erkennbare und unverwechselbare Individuen auferstehen. Und Jesus spricht zum Beispiel davon, dass er mit Abraham und Isaak und Jakob an einem Tisch sitzen wird und essen wird. Eine Aussage, die ja nur Sinn macht, wenn diese Personen irgendwie erkennbar sind. Unser Auferstehungskörper wird Elemente unseres bisherigen Körpers haben. Schließlich war Jesus in seinem Auferstehungskörper als Jesus erkennbar. Und trotzdem wird der neue Körper andere, völlig neue Eigenschaften haben. Es wird ein vollkommener Körper sein, der unverweslich ist, der völlig verwandelt erscheint, weil alle Elemente der Vergänglichkeit fehlen werden. Er wird herrlich sein, vor Kraft strahlen, nicht altern, nicht krank sein. Der Himmel wird uns sehr vertraut sein. Und vielleicht ist es der Himmel auf Erden. Wir werden vieles tun, was wir hier auf der Erde tun, nur mit dem positiven Vorzeichen, ganz ohne die Auswirkungen der Trennung von Gott. Er selbst, Gott, wird wieder unter den Menschen wohnen. Hier wird Gott unter uns Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott in ihrer Mitte leben. Und in Offenbarung 21 heißt es, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid mehr, keine Klage, keine Schmerzen, Bettina, keine Konflikte mehr. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und wir werden uns zutiefst zu Hause fühlen. Man kann ja irgendwie den schönsten Urlaub machen oder sowas, gell? Aber wenn man nach Hause kommt, dann sagt man, oh, es ist richtig gut, wieder zu Hause zu sein. Es ist auch so wunderbar, eine Heimat zu haben. Eine Heimat in dieser Welt und dann bei Gott. Wir werden Luft zum Atmen haben und Früchte zum Essen, heißt es in Offenbarung 22. Werden zusammen essen und trinken, werden in einer umwerfend schönen Schöpfung leben, ohne Leid, in ungehinderter Freundschaft mit Gott und mit sinnvollen Aufgaben. Es wird Berge geben zum Wandern und Musikinstrumente zum Musizieren, Wälder zu erkunden und vieles mehr. Und ich freue mich schon, ich wollte immer in einer Lobpreisband mitspielen, ja, und singen. Im Himmel kann ich das. Echt klasse. Ohne euch zu ärgern. Aber jetzt sind wir noch hier. Jetzt sind wir noch hier. Wir alle, die wir mehr oder weniger leiden, unter der Zerbrechlichkeit oder Vergänglichkeit unseres Lebens. das sichtbar wird an unserem unaufhaltsamen Verfall und der Verwundbarkeit unseres Körpers und unserer Sinne. Und manchmal haben wir jemand Älteres lange nicht gesehen und begegnen dem dann und denken, oh, der ist aber auch hinfällig geworden, sagt man dann. Ja. Und wenn man dann in diesem Alter ist, wo man merkt, man wird hinfällig, ja, will man es am Anfang auch nicht so wahrhaben. Aber dann auch zu sehen, ich kann mich darüber freuen, was kommen wird. Und wie viel Gebrochenheit gibt es in unserem Leben? Manchmal sind wir unser Leben lang beschäftigt mit den Verwundungen und mit den Traumata unserer Kindheit fertig zu werden. Und wir kämpfen und wir ringen darum und merken, ja, es bleibt immer irgendwie auch was noch zurück. Ungerechtigkeit, die lange mit uns geht, Dinge, die wir erlebt haben, Verletzungen, die wir nicht mehr klären können. Das Leben entsorgt so viele Träume und Sehnsüchte. Und diese Sehnsüchte, die wir in uns tragen, und ich hätte so viel Begabungen gehabt in dem Bereich oder in dem Bereich, wenn ich in einer anderen Zeit aufgewachsen wäre, hätte ich das und das machen können. Oder wenn ich in einem anderen Umfeld oder in einer anderen Familie aufgewachsen wäre, hätte ich diese Wunde oder diese Erfahrung nicht machen müssen. Dann hätte ich das und das nicht erreichen können. Wir sind noch alle sehr zeitlich begrenzte Menschen. Und auch wenn wir das schon erfahren können hier, merken wir doch, jeder muss diesen Weg gehen und am Ende ist der Tod todsicher. Je mehr das Leben voranschreitet, desto weniger werden unsere Möglichkeiten. Wenn man sich zum Beispiel entschieden hat zu heiraten, ja, man kann sich ja trennen, aber man will ja irgendwie, denkt man ja, jede Liebe ist für die Ewigkeit. Wir sagen das ja oft so. Oder das hat Ewigkeitsbedeutung. Oder man möchte alles irgendwie wie ewig haben. Und es ist so eine Sehnsucht danach, dass alles Gute irgendwie ewig ist. Und dann sitzen wir da und sagen und denken manchmal über unser Leben nach und je älter man wird, desto mehr Zeit hat man oder je mehr Möglichkeiten und manchmal auch mehr Zeit, um auf das zurückzugucken, was alles war und was nicht war und was man alles versäumt hat und was schwierig war. Und dann sitzen wir da und denken darüber nach, was alles hätte sein können. Aber jetzt habe ich nur noch ein bisschen Zeit, dass ich gar nicht mehr das und das machen kann. Karl Rahner, ein ganz toller Theologe, schreibt vom Trost der Zeit. Und er sagt, wir verlieren nicht, sondern gewinnen beständig. Das Leben versammelt sich immer mehr, je mehr scheinbar Vergangenheit hinter uns liegt. Je mehr es so scheint, umso mehr haben wir vor uns. Und wenn wir ankommen einmal, wenn wir dort ankommen, finden wir unser ganzes Leben und alle seine Möglichkeiten, die uns gegeben waren. Es gibt nicht nur eine Auferstehung des Fleisches, sondern auch der Zeit in Ewigkeit. Es gibt nicht nur eine Auferstehung des Fleisches, sondern auch eine Auferstehung der Zeit, sagt er. Und was Rahner hier versucht zu sagen ist, wenn du einmal in der Ewigkeit angekommen bist, besonders diejenigen unter uns, die sagen, ich habe so vieles machen wollen und nicht können, so vieles wurde mir versagt, so vieles habe ich nicht machen können. Es gibt eine Auferstehung der Zeit, wenn wir dort ankommen, sagt Rahner, werden wir unser ganzes Leben sehen mit all den Möglichkeiten, die noch vor uns liegen. Mit all den Möglichkeiten, die in unser Leben hineingelegt worden sind und von denen wir nie Gebrauch machen konnten. Und das ist so die Stelle, wo wir mit dieser Gebrochenheit oder mit diesen Verletzungen oder mit diesen Träumen, die nicht in Erfüllung gegangen sind, konfrontiert werden und denen wir uns stellen dürfen. Vielleicht sagst du, wenn du in Rente gehst, eigentlich hätte ich einen ganz anderen Beruf machen wollen. Oder eigentlich hatten wir uns Kinder gewünscht. Jetzt haben wir keine Kinder und jetzt haben wir auch keine Enkelkinder. Eigentlich hätte ich jemand ganz anderes heiraten wollen. Oder ich hätte gern jemand geheiratet. Oder ich hätte mich gefreut, wenn ich diese körperliche Behinderung nicht gehabt hätte. Die hat mich mein Leben lang vor große Grenzen gestellt. Und ich musste dann über mein Leben nachdenken und habe gemerkt, da sind so viele Verletzungen. Da ist so viel Ungerechtigkeit. Da sind so viele Dinge, die irgendwie nicht in Erfüllung gegangen sind. Und ich habe gemerkt, das ist ein großer Schmerz, den ich mit mir herumtrage, der mich begleitet, wo ein Trauma entstehen kann oder mehrere Traumata, was mich auch gehindert hat, vielleicht das zu werden, was Gott eigentlich mit mir vorhatte. Kann ja sein. Jetzt habe ich all das verpasst. Jetzt schleppe ich all das mit mir rum. Diese Gebrochenheit. Und dann heißt es, in der Ewigkeit kannst du das alles nachholen. In der Ewigkeit, im neuen Himmel und auf der neuen Erde, kannst du all das entwickeln, was Gott eigentlich in dich hineingelegt hat. Da kannst du der sein, der du von Gott her immer sein solltest. Das ist Ewigkeit, nach der ich mich sehne. Und ich habe gemerkt, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, boah, da steckt so viel Heilungspotenzial drin. Wo ich sagen kann, ja, wenn Gott mir das, eine solche Perspektive auf den Himmel, auf die neue Erde eröffnet, wo das alles überwunden ist, kann ich das hier auch wie ein Stück weglegen und merke, oh, das sind ja Dinge, die heilen, die werden geheilt. Und das macht mich schon hier durch diese Auferstehungshoffnung zu einem anderen Menschen. Das ist die Ewigkeit, nach der ich mich sehne. Gott hat, was Gott uns in unserer ganzen Kreatur geschaffen und geschenkt hat, weil wir dort dem begegnen, was Gott eigentlich für uns gedacht hat in unserem eigenen Leben, aber auch in dem Leben dieser Schöpfung. Was für eine Perspektive. Ich glaube, da kann ich auch das Schnitzel irgendwie verkraften. Aber das ist ja sehr menschlich gedacht, ja. Gott öffnet uns solch eine neue Perspektive. Und wir müssen uns das vorstellen, eine neue Erde, auf der wir leben. Eine neue Erde, der es kein Leid und keine Tränen und keine Krankheit gibt. Und ich bin ja mit vielen Älteren unterwegs und jeder hat irgendwie seine Wehwehchen oder auch mehr Krankheiten und so weiter. Was für eine Perspektive. Und mit jedem Tag kommen wir dieser neuen Schöpfung ein Stück näher. Ewigkeit ist nach Hause zu kommen, wo die tiefste Sehnsucht gestillt wird, wo ich endlich eine wirkliche Heimat finde, wo ich ein Zuhause finde. Und wenn wir daran denken, was Gott jetzt schon in unser Leben hineinlegt, was wir jetzt schon erleben dürfen in seiner Kraft, weil er sagt ja, das Himmelreich hat schon begonnen. Und es wird weitergehen und es wird noch schöner werden. Was für ein Trost, wenn wir nicht alles hier erleben müssen. Ich weiß nicht, was du dir am Anfang gedacht hast. Vielleicht komische Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oder ich weiß nicht, was du gedacht hast. Weiß auch jetzt nicht, was du jetzt denkst, was du dir für den Himmel wünschst. Ich wünsche mir, oder nein, ich wünsche mir nicht, ich erlebe das, diese Freude auf diesen Himmel, weil ich mir das jetzt viel besser vorstellen kann. Und ich wünsche dir auch, dass du dir das so vorstellen kannst und dass eine Sehnsucht und eine Hoffnung, ja, eine Sehnsucht nach Ewigem ist ja bei uns immer da. Und dass diese Sehnsucht erfüllt wird, davon können wir in Jesu Namen ausgehen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, wollen dir einfach danken, dass du all die Schuld, all das, was uns von deinem Vater trennt, dass wir das übernommen, dass du das übernommen hast, dass du dafür gestorben bist, dass du das bewältigt hast und dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Jesus auferweckt hast zu einem ganz neuen Leben und dass mit ihm eine ganz neue Zeit anbricht. Die Ewigkeit, das Himmelreich. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass wir uns darauf freuen können, was kommt. Amen.